Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Normalerweise am Set kommt immer jemand mich abpudern, bevor es losgeht.
Cara, das würde dir heute auch gut tun.
Das würde mir heute gut tun. Wo ist das Puder? Ich schwitze. Hallo Cara.
Hallo Yannick.
Hallo und hallo ihr da draußen, die uns zuhören. Wir befinden uns bei 40 Grad in meinem Wohnzimmer und ich glaube, wir alle müssen gerade irgendwie versuchen, uns entweder an den See zu legen, ins Freibad zu gehen, in den Schatten zu stellen oder einfach die komplette Wohnung abzudunkeln, um durch diese Tage zu kommen.
Oder auch willkommen zu Zwischen Kotti und Kapiteln Heatwave Edition.
Das ist jetzt die Heatwave Edition. Passend dazu reden wir heute über ein Buch, das auf jeden Fall zur Hälfte in Sizilien spielt. Die Temperaturen passen. Aber bevor wir zu unserer Book Club Edition kommen, haben wir gedacht, begrüßen wir auch nochmal alle Neuen aus unserer Community.
Hi.
Hallo. Wir bekommen nämlich total viele Nachrichten, dass Leute immer neu dazukommen, was natürlich total schön ist, und die dann fragen, wie funktioniert eigentlich nochmal der Anrufbeantworter oder das Ranking oder wie funktioniert ihr eigentlich? Und deswegen dachten wir, wir holen euch nochmal kurz ab und geben euch so ein kleines Recap. Und Cara, bitte. Was machen wir hier eigentlich?
Du triffst mich unvorbereitet. Wir lesen jeden Monat ein Buch. Mhm. Das Buch wird ausgewählt von der Community per Instagram und die Auswahl von den drei Büchern treffen wir.
Genau. Und immer wenn wir eine neue Folge hochladen, wie heute, findet im Anschluss die Abstimmung statt. Die ist für 24 Stunden online. Und nach den 24 Stunden verkünden wir, welches Buch wir in den nächsten 4 Wochen lesen.
Und üblicherweise habt ihr dann direkt im Anschluss die Chance, das Buch zu gewinnen.
Genau.
Für euch und euren Lesebuddy.
Genau.
Auch über Instagram.
Auch über Instagram. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, weil wir haben die tolle Kategorie Anrufbeantworter. Dort binden wir eure Sprachnachrichten ein und haben somit ein total aktives Gespräch. Ihr könnt aber auch per unserem Ranking-Formular uns kleine Textnachrichten schicken, wenn ihr, keine Ahnung, ein bisschen schüchtern seid oder es euch leichter fällt, einfach in Textform eure Gedanken aufzuschreiben. Auch die Nachrichten lesen wir uns durch und binden in unsere Gespräche mit ein.
Genau, und im Ranking ist es auch noch ganz wichtig, unsere 6 Kategorien einmal aufzumachen. Wir bewerten Bücher in 6 Kategorien und diese 6 Kategorien lauten
Handlung und Plot. Ich versuche es mal aus dem Kopf, ohne nachzugucken. Handlung und Plot.
Sprache und Stil.
Schreibstil heißt es, glaube ich.
Sprache und Schreibstil.
Themen und Botschaften.
Emotionale Entwicklung.
Charakterentwicklung heißt das, Cara. Und emotionale Wirkung. Nee, Cara, das ist ja super.
Ich bin Profi.
Okay, also wir haben Handlung und Plot, wir haben Schreibstil, wir haben Themen und Botschaften, Spannung und Tempo, emotionale Wirkung, Charakterentwicklung.
Genau, ich habe emotionale Wirkung und Charakterentwicklung zusammengepackt. Offensichtlich ist mein Brain auch fried.
Ja, entschuldigt bitte, wenn wir heute ein bisschen rumlabern.
Genau. Und anhand dieser 6 Kategorien bewerten wir dann immer die Bücher und dann gibt es ein Ranking von Yannick, ein Ranking von mir und ein Ranking von euch. Und das alles zusammen ergibt dann das Gesamtranking des Buches.
Und dann kommt das nächste Buch.
So läuft das hier.
Das als kleiner Elevator-Pitch unseres Podcasts.
Wir haben ein bisschen länger gebraucht als eine Elevator-Fahrt. Aber ich glaube, das ist in Anbetracht der Temperaturen heute in Ordnung.
Das ist okay. Wie geht's dir denn, Cara?
Mir geht's gut. Mir ist heiß. Ich schwitze. Aber an sich alles schick.
Wir lagen gestern zusammen im Freibad. Das war total schön.
Das war wirklich schön. Also Freibad ist für mich ja wirklich einfach so ein Safe Space, Dream Space.
Es ist so geil und ich finde auch, also ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, oh, das ist mir zu voll, aber mich stört das halt überhaupt nicht.
Null.
Ich finde ja genau das geil am Freibad. Für mich ist das so ein Lebensgefühl.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, wir gehen ja oft hier in Kreuzberg in die 2 Freibäder, die es hier gibt.
Ja.
Sucht es euch aus. Und,
in einem liegen wir.
In einem der beiden sind wir anzutreffen. Und das Columbia-Bad in Neukölln ist einfach so ein krasser Melting Pot. Ich liebe das. Also da sind Frauen oben ohne, da sind Transmenschen, Queers und aber auch die Großfamilien im Burkini und alle existieren friedlich nebeneinander her und das ist fantastisch.
Es ist super schön.
Es ist einfach so, wie es sein sollte.
Genau so wollen wir es
haben. Peaceful.
Und da wollen wir auch nach dieser Aufnahme ganz schnell wieder hin und ins Becken jumpen.
Deswegen wird es heute eine kurze Runde.
Wie fandst du das? Na Quatsch, machen wir. Dazu kommen wir gleich.
Schlecht.
Ich habe eine Frage an dich, Clara. Ja. Wenn du liest, ich hatte mir die Frage nämlich letztens gestellt, bei mir selbst habe ich das beobachtet, wenn ich ein Buch lese, bewegst du deine Zunge im Mund mit?
Nein.
Nie?
Mm-mm. Weird.
Noch nie? Noch nie gemacht?
Nein.
Ich kann das ja nicht so gut vormachen, weil man sieht es nicht, weil meine Zunge ist halt im Mund und der ist geschlossen, aber die berührt die ganze Zeit meinen Gaumen. Mal kurz ASMR.
ASMR.
Hast du das wirklich
Nein.
nicht?
Nein.
Mann, ich dachte irgendwie, das wäre normal. Habt ihr das? Das interessiert mich jetzt. Schreibt uns mal bitte, ob ihr, wenn ihr lest, ob ihr die Zunge, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das die ganze Zeit mache, weil das wäre sau anstrengend. Und dann hätte ich irgendwann Krämpfe. Aber es gibt so Passagen, da lese ich einfach mit geschlossenem Mund.
Nee.
Okay, das wollte ich dich fragen. Das wollte ich von dir wissen.
Ja, cool.
Hast du noch was, worüber du reden möchtest?
Fruchtfliegen. Ich
okay,
bin so genervt.
Los. Ja, aber Fruchtfliegen sind auch einfach richtig scheiße.
Es ist so nervig. Und ich hatte jetzt gerade Fruchtfliegen in der Wohnung.
Ja.
Und Felix hat mal gesagt, es gibt immer eine Quelle. Und ich bin durch meine Wohnung gelaufen und ich habe die Quelle für die Fruchtfliegen nicht gefunden und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe sogar meine Schränke aufgemacht, um zu gucken, ob irgendwo vielleicht eine Zwiebel schlecht geworden ist oder so. Es gab keine Quelle. Und es gibt immer noch Fruchtfliegen.
Hast du sie noch nicht bekämpft?
Doch, also es sind jetzt weniger.
Was macht man denn da? Essig?
Also ich mache immer die toxische Mischung
aus. Du gehst zu DM und guckst, wo die Chemikalien sind.
Nee, ich mache immer Essig mit ein bisschen Wasser und Spülmittel, weil die gehen total krass auf Essig ab.
Mhm.
Und dann fallen die ja aber rein, weil die Oberflächenspannung vom Wasser durch das Spülmittel weg ist.
Ah, eine kleine Chemie.
Das ist eine kleine Death Trap.
Eine kleine Chemieprofessorin haben wir ja auch hier anwesend. Mhm. Und du hast sie aber immer noch?
Aber nicht mehr viele.
Okay, aber ich finde auch Fruchtfliegen einfach nur nervig.
Aber woher kommen sie
auch? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Es ist ein absolutes Mysterium.
Und wie vermehren sie sich?
Kennst du dieses Reel, habe ich dir das letztens weitergeschickt, wo die eine Frau sagt, ich möchte so ein paar Fragen einfach mal geklärt haben. Wie funktionieren Bohrinseln? Das ist wie tief können die Füße von Bohrinseln sein, dass die im Meer auf dem Boden stehen?
Mein Gott, ja stimmt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und dann geht ja der Bohrer noch tiefer rein.
Und ich finde, also da reiht sich auch das Phänomen Fruchtfliegen ein.
Ja.
Ich habe übrigens, apropos Fruchtfliegen, ich glaube, das steht doch hinter mir, weil wir ein bisschen Bücher dekoriert haben. Ja.
Du hast Fruitfly gekauft.
Ja, Fruitfly. Und zwar ist das ein Roman von Josh Silver, UK. Der ist noch nicht in Deutschland erschienen und ich war vor kurzem wieder in London bei einem Trommelwirbel-Konzert. Auch so ein Gähner immer, dass ich von meinen Konzerten erzähle. Ich war bei Lola Young auf dem Konzert.
Cool.
Und das war, nee, weißt du was? Also A, das Konzert von Lola Young war der Hammer.
Ja.
Und Adele war auch da am selben Abend. Adele saß im, wir wussten es nicht, wir haben es den Tag danach auf Instagram gesehen, aber wir hätten sie sehen können, weil wir standen unten und das war in so einem Theater und unten waren aber die Stühle ausgeräumt, es war Stehplatz und wir haben auf den Balkon schauen können und sie saß oder stand dann am Ende in der ersten Reihe. Na, wir haben sie nicht gesehen. Auf jeden Fall.
Cool, ihr hättet fast Adele gesehen.
Und Lola Young gleichzeitig.
Und Lola Young gleichzeitig.
Lola Young war ganz, ganz toll live und ist sowieso eine wahnsinnig tolle Künstlerin. Und dann habe ich mir aber in einem Buchladen endlich Fruitfly gekauft von Josh Silver.
Mhm.
Und ich, weil ich nicht warten wollte auf die deutsche Übersetzung.
Mhm.
Und ich habe, weil das Cover so geil aussieht, ich bin in diesen Buchladen reingegangen und man sieht dieses Cover und denkt sich, ich muss es sofort kaufen. Ich habe jetzt schon Angst vor dem deutschen Cover, wenn es irgendwann rauskommt. Aber ich habe auch auf seinem Instagram-Account gesehen, ein Reel, wo er gefragt wurde nach seinem Lieblingszitat aus dem Buch. Und sein Lieblingszitat ist, Virginia Woolf would have loved Grindr. Und ich war, Hooked warst und sold. Ich war so wie, okay, kaufe ich. Das ist cool. Ja, so geil. Fruchtfliegen.
Fruchtfliegen.
Einmal literarisch und einmal in echt. Drüber gesprochen.
So, check.
Check. Wollen wir?
Ja.
Machen wir mal? Okay.
Let's go.
Wir starten unsere Book Club Edition. Ding, 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 ding. Kara,
ja.
Heute haben wir leider eine kleine, nicht so coole Neuigkeit. Wir haben keine Sprachnachricht von der Autorin.
Ja, very sad.
Very sad.
Very sad.
Also normalerweise starten wir immer mit einer kleinen Grußbotschaft. Dieses Mal gibt es keine, deswegen starten wir einfach direkt rein. Ihr habt euch entschieden bei unserem letzten Ranking oder bei unserer letzten Abstimmung, dass wir Die Scheinheiligen von Joe Hamya lesen, erschienen beim Klett-Cotta Verlag. Ich muss mal kurz das Buch greifen.
Und übersetzt von?
Nikolai von Schweder Schreiner. Ganz toller Name.
Yannick.
Was denn?
Mir fällt gerade ein, dass wir in unserem Heatwave-Brain vergessen haben, die Lesestelle zu
terminieren. Ich habe das auch gerade gedacht, aber ich glaube, ich wüsste.
Du bist dran.
Ja, ich glaube, ich wüsste, was ich vorlese.
Okay, dann lies.
Ich lese einfach mal den zweiten Absatz der ersten Seite vor.
Okay.
Und dann erzählen wir euch ein bisschen, worum, also für alle, die das Buch nicht gelesen haben, worum es in dem Roman geht. Und dann
geht's weiter.
Roasten wir.
Ja.
August, Sizilien. Sophia war mit ihrem Vater zum Meer gegangen. Ganz selbstverständlich. Sie nahm ihn einfach an der Hand. Damals war sie noch so viel kleiner als er. Ihre Wangen waren so weich wie sein seit kurzem hervortretendes Bäuchlein. Um den Mund hatte sie ein Bart aus Pfirsichfleisch und Strandkies. Ihre Finger waren unangenehm klebrig. Sie sah nicht aus wie jemand, den man ernst nehmen musste. Aber als sie sagte, wir gehen jetzt, hatte er sich partout nicht vorstellen können, liegen zu bleiben. Er nahm ihre Hand und setzte sich in Bewegung.
Welcome.
Welcome. Wir befinden uns in zwei Zeitebenen. Einmal 2010 und einmal 2020. 2010 sind wir auf Sizilien, mit Sophia und ihrem Vater. Sophias Eltern sind geschieden. Der Vater nimmt sie mit nach Sizilien. Der Vater ist ein sehr anerkannter Schriftsteller und die verbringen einen Urlaub. 2020, 10 Jahre später, und wir springen, wie gesagt, immer in die Vergangenheit und wieder in die Gegenwart, sitzt der Vater im West End in London in einem Theater, in einem Stück und guckt sich ein Stück an, das von seiner Tochter geschrieben wurde. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass das Stück die Verarbeitung dieses Urlaubs von vor 10 Jahren war. Das erfährt er erst beim Gucken. Währenddessen sitzt Sophia mit ihrer Mutter in einem Restaurant, ist ganz aufgeregt, weil sie weiß, ihr Vater, großer Schriftsteller, guckt jetzt das Debütstück seiner Tochter an und ist mit ihrer Mama und weiß, sie wird sich nach dem Theaterstück mit ihrem Vater treffen und der wird ihr erzählen, wie er das Stück fand.
Ja,
das ist die Rahmenhandlung.
Das ist die Rahmenhandlung und zusätzlich ist natürlich dieses Mittagessen mit der Mutter auch nicht ganz easy, weil die Mutter sich reihenweise Weißwein reinstellt.
Genau. Aber das ist,
Das ist dann sozusagen.
Da gehen wir ja schon ins Detail. Zu den Charakteren.
Also es geht einerseits um das Verhältnis von Sophia und ihrem Vater. Es geht andererseits um das Verhältnis von Sophia und ihrer Mutter. Mhm. Und aber auch stark um das Verhältnis der Eltern in Retrospekt.
Und einen Charakter habe ich gerade noch nicht genannt, nämlich Anto. Anto ist im Sizilienurlaub der Lover, das Date von Sophia.
Naja, eigentlich finde ich aber Elena wichtiger.
Elena ist die Haushälterin.
Elena ist die Vermieterin, Haushälterin und Anto ist ihr Neffe und ist quasi in Sizilien auch zu Besuch. Also wir haben eigentlich gar nicht so viele Charaktere in diesem Buch.
Nee, wir haben 5 Leute, um die es eigentlich geht. Das ist sehr überschaubar.
Ja.
Und das ganze Buch ist ja auch sehr überschaubar. Ne? Also ich muss wirklich sagen, ich habe das Buch super schnell durchgelesen, aber ich spoiler, mir hat es nicht gut gefallen. Und es ist jetzt hart, eine Book Club Edition anzufangen, mit mir jetzt nicht so gut gefallen. Nicht so gut, ich packe nochmal ein So in den Satz. Mir jetzt wirklich, jetzt kommt auch noch ein Wirklich dazu. Jetzt,
Es wird wirklich nicht besser.
Die Scheinheiligen hat mir leider nicht so gut gefallen.
Mir auch nicht.
Ja.
Und ich muss aber auch sagen, was du gerade gesagt hast, dieses man hat es dann relativ schnell gelesen.
Du nicht?
Also es war schon für mich ein kleiner Kampf.
Und das bei wirklich gar nicht mal so vielen Seiten.
Ich hatte einfach irgendwie oft nicht so Lust weiterzulesen.
Und woran lag das?
Unterschiedliche Gründe.
Okay, schieß los.
Also erstmal Was, glaube ich, eine wichtige Rahmenhandlung auch noch ist, die man für das Buch erwähnen sollte, es spielt in Covid.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, so sehr ich das verstehe, dass Leute irgendwie Bücher natürlich auch in Covid geschrieben haben und das war dann die Realität und dann konnte man irgendwie nicht wissen, wie geht's weiter und so weiter. Mhm. Ich möchte mich damit gerade nicht auseinandersetzen.
Mhm. Fair enough.
Und es hat mich gestresst, dieses über Masken lesen, über Theater mit Sicherheitsabstand lesen, über Einkaufen gehen mit Maske lesen. Es hat mich wirklich so ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Und
weil wir befinden uns ja wirklich 2020, was ich am Anfang meinte, ne? Erste Lockdown.
Ja.
Oder als man wieder rausgehen konnte und die Theater auch wieder stattfanden, aber ja wirklich mit nicht voll besetztem Haus und mit ganz vielen Regeln, die wir folgen mussten. Wir erinnern uns.
Und irgendwie ist es für mich einfach schon so ein großes Thema gewesen, was ja aber gar nicht bearbeitet wird. Also es ist einfach nur das Setting.
Ist der Zustand.
Genau.
Genau.
Und ich finde irgendwie, glaube ich, Bücher okay, die Covid als Thema oder irgendwie die gesellschaftlichen Dinge, die in der Zeit passiert sind oder you name it, irgendwie verarbeiten. Aber einfach nur eine Geschichte, die erzählt ist in diesem Setting.
Du meinst, es hätte auch einfach 2009 und 2019 stattfinden können? Ein Jahr früher?
Bitte. Es hätte das alles schon viel einfacher gemacht. Ja. Weil es ist ja nicht nur Covid, sondern da werden ja ganz viele andere schwere Themen verarbeitet.
Mhm.
Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, deine 5 Worte für das Buch zu nennen, weil ich habe da ziemlich viele, die auch genau auf diese Schwere eingehen.
Meine 5 Worte. Eltern, Generationskonflikt, Anerkennung, Sex und Narzisstinnen.
Good point. Narzisstinnen finde ich richtig, richtig gutes
Also don't get me started, wenn ich anfange, über diese Mutter zu reden.
Ja.
Ich kann nicht mehr. Nee, wirklich.
Aber alle.
Deine 5 Wörter.
Also meine 5 Worte sind auch Elternschaft, dann Perspektiven.
Mhm. Also wegen Schreibstilperspektiven oder Ansichten?
Ansichten. Mhm. Deutungshoheit.
Mhm. Okay, Entschuldigung, wusste jetzt nicht, dass wir auf einmal hier doch ein literarisches Duett sind.
Warte, es geht noch weiter. Autorinnenschaft?
Nee. Ist das jetzt Deutsch-LK?
Kommunikation.
Okay, Cara, wow.
Ich habe übrigens noch einen weiteren Deutsch-LK-Banger für später mitgebracht.
Okay.
Wenn wir dann über den Schreibstil sprechen.
Okay. Möchtest du was zu deinen 5 Worten sagen, warum du die rausgesucht hast? Oder möchtest du über einen Begriff speziell reden?
Ich glaube, ich würde gerne über die Kombination von Deutungshoheit und Kommunikation sprechen, die ja irgendwie auch mit Autorinnenschaft verbunden ist, weil wir ja unterschiedliche Perspektiven mitkriegen, um jetzt noch mein nächstes Wort mit reinzubringen. Mhm. Wir haben einerseits die Perspektive der Tochter und wir haben die Perspektive des Vaters und die beiden kommunizieren einfach nicht richtig. Und dann haben wir noch die Perspektive der Mutter, die ja ganz oft so Sachen sagt wie zu ihrer Tochter zum Beispiel, du bist wie dein Vater.
Mhm.
Irgendwie machen die alle und glauben auch alle, das Richtige zu tun, tun es aber nicht. Und ich habe mich gefragt, und das ist auch eine Frage an dich, ob deswegen dieser Titel gewählt ist, die Scheinheiligen.
Die Scheinheiligen.
Dass die alle, die denken ja alle, sie haben sozusagen die richtige Sicht auf die Dinge.
Genau, die präsentieren sich alle nach außen moralisch und solidarisch und denken, sie sind's.
Genau, so. Und auch irgendwie kritisch. Also die Tochter sagt ja auch, mein Stück ist kein Stück über meinen Vater, sondern ein feministisches Stück.
Aber eigentlich
ist es halt ein Stück über ihren Vater.
Genau, und eigentlich sehen sich aber alle nur, deswegen habe ich Anerkennung gesagt, alle sehen sich nur nach Anerkennung und nach Liebe. Aber reden die ganze Zeit um den heißen Brei drumherum. Also ich hatte noch überlegt, ob ich als einen Begriff Therapie nehme, weil ich einfach will, dass sie alle in Therapie gehen. Weißt du, weil die, wir haben es hier wieder mit Leuten zu tun, die nicht miteinander kommunizieren.
Null.
Null. Das ist so ganz anstrengend. Und aber auch dadurch staut sich im Laufe der Jahre so viel auf und die haben die ganze Zeit Sichtweisen auf andere und wie andere zu sein haben und kommen damit halt überhaupt nicht klar. Also deswegen hatte ich auch Generationskonflikt. Ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen weiter vorne anfangen beziehungsweise nochmal ganz kurz mehr in die Handlung reingehen, um Themen zu haben, über die wir reden können, weil wir uns natürlich einmal ganz kurz darüber unterhalten müssen, worum es an diesem Theaterstück geht und was der Konflikt der Familie eigentlich ist. Also die Eltern sind getrennt, die Tochter lebt bei ihrer Mama und der Vater ist quasi Vater in Teilzeit, wie er es selbst benennt. Und in diesem Urlaub möchte die Tochter eigentlich, also sie möchte eigentlich deswegen Anerkennung, Liebe, sie möchte die ganze Zeit mit ihrem Vater verbringen. Er schreibt gerade sein neues Buch, diktiert dieses Buch seiner Tochter, die das die ganze Zeit im Urlaub abtippen muss. Und das ist die einzige Zeit, die sie mit, miteinander verbringen, weil wenn er nicht diktiert und sie tippt, hat er einfach Sex.
Ja.
Die ganze Zeit. Mit den verschiedensten Frauen. Und lässt es auch seine Tochter hören irgendwie, also beziehungsweise versteckt es nicht.
Ja. Ich habe mich aber auch gefragt, ist das nur ihre Sicht auf die Dinge? Und in Wirklichkeit war das vielleicht irgendwie, waren das so ein, zwei Sachen innerhalb von zwei Monaten?
Du meinst, hat sie das verdreht einfach für sich? Oder
ist das für sie irgendwie ein stilistisches Element in ihrem Theaterstück?
Genau, weil darum geht es denn nämlich auch in dem Theaterstück 10 Jahre später. Da geht es eigentlich nur um Sex.
Genau.
So, und der Vater erfährt die ganze Zeit, wie er, weil er findet dann heraus, oh, das muss ich wohl sein, die verschiedensten Frauen fickt. Sorry.
Piep.
Piep. So, genau. Ah, das ist eine interessante Sicht, ob das quasi wirklich Realität ist oder sie das einfach nur so interpretiert hat oder dass ihre Erinnerungen sind.
Ja, also ob das auch verfälscht ist, weißt du, wie ich meine?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, Cara, weil ich dachte, ich habe das einfach so für voll genommen, dass der Vater einfach dieser Typ ist.
Also ich habe mich halt gefragt, es gibt ja so unterschiedliche Passagen, wo die Literatur des Vaters, der ja eben ein anerkannter Autor ist, beschrieben wird. Und zum Beispiel gibt es eine Szene, wo gesagt wird, ich finde, seine Bücher lesen sich wie ausgedehnte Vergewaltigungsszenen in einem Film.
Ja.
Es gibt eine andere Szene, Seite 64. Keine Geschichte ist völlig frei erfunden, Engelchen, hatte er damals gesagt. Auch dieses Engelchen, ey.
Alles ist Kotze. Eklig. Der Vater ist sowieso ganz eklig.
Ganz eklig. Alles ist immer auch ein bisschen real. Manchmal klaut man Dinge aus anderen Geschichten und verändert sie so lange, bis sie für einen selbst funktionieren.
Du meinst, das ist jetzt auch eigentlich das, was Sophia macht?
Ja.
Sie verändert Dinge aus ihrer Vergangenheit, damit sie für ihr eigenes Theaterstück gut funktionieren und damit sie auch quasi sich darstellen kann als, das ist meine Autobiografie, ja, autobiografisches Stück. Mein Vater hat mich sitzen lassen.
Also irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen übertrieben vielleicht auch, weil sie das Stück ja auch als feministisches Stück sieht, ne? Mhm.
Du meinst, dass sie es einfach deswegen übertrieben hat, damit es, also dramaturgisch übertrieben.
Genau, also eine dramaturgische Übertreibung quasi, weil, und das sagt ihre Mutter ja auch zu ihr auf Seite 132, dass es wenig feministisch ist, über den abwesenden Vater ein gesamtes Theaterstück zu schreiben. So, und dann muss man ja natürlich irgendwie so ein Layer noch dazu draufpacken. Und
ja, das verstehe ich. Verstehe ich jetzt, wo wir drüber reden. Ich hatte das beim Lesen nicht. Mhm. Beim Lesen habe ich das einfach alles geglaubt. Mhm. Also um da nochmal ein paar Zitate in den Pott zu werfen. Mhm. Bei diesem Mittagessen mit ihrer Mama sagt Sophia nämlich auch über die Bücher ihres Vaters, nimmst du es nicht persönlich, wenn er Kurzgeschichten über Männer schreibt, die sich in Models verlieben oder über Frauen, denen Penisse wachsen, damit sie ihre Ehemänner vergewaltigen können? Findest du es nicht seltsam, dass die Hälfte seiner Bücher von Männern handelt, deren Leben von einer älteren Frau ruiniert wird und die andere Hälfte von Frauen, die brutal behandelt werden? Meinst du nicht, das sagt etwas darüber aus, wie er über dich oder mich denkt?
Ups.
Und ich glaube, das sagt was darüber aus, wie er über Frauen denkt. Weil ganz kurz können wir auch einmal, es gibt die Situation, da erzählt er seiner Tochter, wie, wie die sich, wie er seine Frau kennengelernt hat, also ihre mhm. Mutter. Erinnerst du dich daran, wo er ins Taxi steigt?
Mhm. Und sie so total, also.
Und sie nicht.
Okay, Leute, ganz kurz, wir müssen diese Szene beschreiben.
Ja.
Er beschreibt, wie er die Mutter kennenlernt und es ist quasi so, er sieht die Mutter, wie sie in ein Taxi steigt.
Ja.
Und er macht die Tür auf und steigt dazu und sie sagt ihm, er möge doch bitte aussteigen. Und er weigert sich.
Er weigert sich.
Wie übergriffig kann man sein? Also ich wäre halt so wie Taxifahrer, ruf bitte die Polizei, dieser ja. Creep
und
belästigt mich.
Ich habe mir in meine Notes einfach nur geschrieben, Vater so eklig. Weil ich glaube, und deswegen habe ich das auch nicht.
Vater so eklig.
Deswegen habe ich das auch nicht.
Ich habe auch an einer Stelle einfach nur so unten drunter geschrieben, unangenehm.
Aber deswegen habe ich das nicht in Frage gestellt, ob er ja. nicht wirklich so war wie in Sophias Stück, mhm. weil er erzählt das ja seiner Tochter und er ist ja auch gar nicht so wie, oder habe ich mich aber echt falsch, falsch benommen, sondern er ist ja so wie, nee, so war es, habe ich deine Mutter kennengelernt.
Mhm. Und man denkt sich so.
Und ich so wie,
dein Ernst.
Nicht dein Ernst. Ja. Also diese Figuren und dann.
Wirklich. Das ist wirklich.
Und ich guck mal ganz kurz, ob das passt, aber ich habe mir noch ein anderes Zitat rausgesucht, auch was ihn irgendwie und seiner, er ist auch so Delulu einfach, er sagt zu seiner Tochter, Sophia in Teilzeit großzuziehen bedeutete, ständig hin und her gerissen zu sein, zwischen seiner Rolle als Vater und als Freund, eine andere Form von Nähe zu ihr aufzubauen als ihre Mutter, damit sie gar nicht erst miteinander verglichen konnte, damit sie gar nicht erst miteinander verglichen konnte.
Vergleichen
konnte. Es sind 40 Grad, Karre. Er wollte ihr Vater sein, ja, aber auch eine Vertrauensperson für die Probleme, die sie hatte, wenn sie nicht bei ihm war. Wie oft hatte er versucht, ja, nichts falsch zu machen und es dann doch falsch gemacht. Also der hat so eine verquerte Sicht auf das Leben.
Mhm.
Also der ist einfach nur eklig, der Typ. Mhm. Wollen wir mal die Kategorie Anrufbeantworter starten, weil es gibt einen Kommentar zu den Charakteren, der jetzt sehr gut passt, den ich gerne abspielen mhm. würde. Okay, let's go. Wir starten die Kategorie Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep,
piep. Uns hat nämlich Julia eine Nachricht hinterlassen, die etwas zu den Charakteren gesagt hat. Und das möchte ich kurz abspielen.
Ich habe tatsächlich noch nie ein Buch gelesen, bei dem mir sämtliche Charaktere dermaßen unsympathisch waren. Also der Vater ist ja wohl total egozentrisch. Die Tochter ist wie ein bockiges Kleinkind für mich, selbst als Erwachsene noch. Die Mutter, als einzig Positive ist, dass sie den Vater verlässt. Das macht sie wieder zunichte, indem sie während der Pandemie zurückgeht und in alte Muster verfällt. Und dann benimmt sie sich ja in dem Restaurant wirklich unmöglich. Also die kriegt ja ihr Leben auch gar nicht auf die Reihe. Also ich habe mit den Figuren überhaupt nicht mitfühlen können. Die haben mich eigentlich nur genervt.
Ja.
Ja, Julia.
Same. Also und deswegen glaube ich, fällt es auch so schwer. Ich habe auch in der letzten Zeit, oder darüber reden wir später auch nochmal kurz, Bücher gelesen, wo man auch wirklich nicht mitgehen kann mit den Protagonistinnen, weil man denkt, was machst du und warum bist du so Delulu und so.
Mhm.
Und es ist aber mega fun, weil man mag sie trotzdem auf eine Art. Hier ist, finde ich, ein großes Problem des Buches, dass ich die alle nicht mochte. Und ich mochte auch Sophia nicht.
Ja, ich mochte auch niemanden von denen. Und ich finde halt, also du hast gerade vorhin bei meinen 5 Begriffen gesagt, von wegen literarisches Quartett. Ich habe auch das Gefühl, dieses Buch will so verkrampft intellektuell sein.
Ah ja?
Auf eine Art, dass es eben nicht float. Es float einfach nicht. Und es ist auch immer, also es gibt, was mich auch genervt hat, es gibt die ganze Zeit diese bildungsbürgerlichen Anspielungen, also zum Beispiel auch, als der Vater dann in der Theaterpause mit runde Brille redet.
Nee. Also, das ist gleich nochmal ein Thema für sie. Aber oh, das runde Brille-Thema machen wir gleich nochmal auf.
Aber genau, also dann zum Beispiel sagt ja auch dann runde Brille zu ihm, dass seine Tochter dieses Stück nur schreiben kann, weil sie halt abartig privilegiert aufgewachsen ist.
Ja.
Und Ich finde,
also eine runde Brille, wenn wir jetzt darüber reden, ist eine Person, die er in der Pause halt trifft und die gesellt sich zu ihm und sie weiß, wer er ist. Und es ist einfach eine Person der neuen Generation, also so in Sophias Alter, und die eben genau das sagt. Sie sagt, es gibt so viel Leid auf dieser Welt gerade, nennt dauernd Beispiele aus Amerika und sagt, die sollen mal ihre Geschichten erzählen. Aber dass jetzt hier wieder ein privilegiertes, weißes Cis-Mädchen ihren Vaterkomplex auf die Bühne bringen muss.
Ist nicht mutig.
Das ist nicht mutig.
Nicht modern, ist genau. Nicht eine... Und I agree. Und auch, also und
ja,
eben
aber
dann
warte
ist,
mal ganz kurz, womit agreest du?
Mit was runde Brille sagt, aber eben auch.
Aber das bedeutet ja trotzdem, dass sie, also ich finde schon, dass diese Geschichten trotzdem, das heißt ja nicht, dass man nur, also nur weil sie privilegiert und weiß ist und ne, sie hat ja trotzdem Vaterkomplex.
Ja.
Das, also das
nee,
ist doch
ich
trotzdem,
find,
das hat
also
doch ein Recht.
Das ist auf jeden Fall was, was ein Recht hat, da zu sein, aber eben auch das Buch und wie das aufgebaut ist, es ist ja dann eben auch in so quasi. Erster, zweiter, dritter Teil, dann ja. Das mit runde Brille ist so ein Zwischenspiel. Da sind ja so ganz viele so bildungsbürgerliche Dinge drin.
Ja,
und
total.
Zum Beispiel,
ich verstehe, was du meinst.
Und zum Beispiel auch und auf also so Seite 168, 69 nimmt dieser Schreibstil, also erstmal in Sizilien, alles, was in Sizilien passiert und aus Sophias Perspektive
ist
geschrieben ist, in Klammern.
Nervt mich todes.
So.
Also warte mal, ist das dein Mittel zu sagen, es ist in der Vergangenheit, wir setzen es in Klammern?
Ich check's nicht. Und vor allem, das ist auch so,
Klammern.
Ja, und das ist auch so wie, als wäre es nicht so wichtig, weil es steht ja nur in Klammern.
Ja, weil am Anfang dachte ich nämlich, ich lese es so als kleinen Sidekick-Gedanken mit und dann
genau.
Dachte ich, ah nee, es ist relativ mehr als ein Sidekick-Gedanke.
Es ist ein Stilmittel und dann
nervt
hast
mich.
Du, nervt mich auch und dann hast du zum Beispiel auch auf Seite 168, 169 und folgende, hast du so, also ich lese mal Seite 169 vor und Sophias Vater, der auf seinem Stuhl klebt, denkt, er sollte wirklich etwas sagen. Er denkt, er sollte wirklich irgendetwas sagen.
Das ist immer so mit Zeilenumbrüchen, ja.
Und dann auch zum Teil kursiviert und so. Und das ist, genau, Achtung, jetzt kommt mein zweiter literarischer Quartett-Moment des heutigen Tages. Ich habe das dann gegoogelt, weil das ist ja quasi eine Form, wo lyrisches Schreiben in Prosa eingebaut wird. Also quasi Gedichtform in einem Roman. Und ich habe das mal in die KI reingeschmissen und man nennt das Lyrisierung. Typische Merkmale der Lyrik werden übernommen, zum Beispiel starke Bildhaftigkeit, Rhythmus, Klangfiguren oder Elemente wie Strophenstruktur. Und das macht sie ja total oft. Aber auch hier wieder, ich finde, es erzielt keine emotionale Wirkung, sondern es ist einfach nur, sorry, und jetzt rante ich gerade richtig, ist einfach nur zu zeigen,
ich kann's
und ich bin irgendwie, ich bin intellektuell und ich ziehe das so durch. Und
ja, ich verstehe das. Mich hat's auch genervt. Ich finde, man kann es bei diesem Roman noch ein bisschen entschuldigen, dadurch, dass es ja das Theaterstück gibt.
Es gibt das Theaterstück und die Romane. Das stimmt.
Und es gibt, ne, also das heißt, es gibt diese Ebene, die sie einbaut und eben genau mit diesem Stilmittel. Und ich glaube, das können Leute ganz, ganz toll finden.
Mhm.
Mich hat es auch gestört, aber ich finde, hier hat es noch eine Daseinsberechtigung.
Es hat eine Daseinsberechtigung. Oh, was war denn jetzt mit meiner Stimmung gerade los? Es hat eine Daseinsberechtigung, aber ich finde, also es bewegt mich null.
Nein, es bewegt mich null. Und deswegen habe ich auch am Ende bei emotionale Wirkung, werdet ihr sehen, nicht sonderlich gut viel Punkte gegeben, weil mich hat das ganze Buch wirklich kalt gelassen.
Same. Und ich finde, also und ich verstehe auf einer intellektuellen Ebene alles, was sie da macht.
Mhm.
Ich verstehe, warum diese Stilmittel eingesetzt werden, die unterschiedlichen Zeitebenen, wie das auch aufgebaut ist. Es gibt ja auch, also auf dem Cover oder hinten ein Blurb steht, dass es ein klug komponierter, leichtfüßiger Roman ist. Leichtfüßig, I don't know, klug komponiert, ja.
Ja.
Schreibt die New York Times. Und das stimmt ja, also es ist ein total cleverer Take on, weißt du?
Sie arbeitet aber auch als Journalistin für die New York Times.
Ja, okay.
Also ich weiß jetzt auch nicht, ob wir einen Blurb von der New York Times so ernst nehmen können.
Alles gekauft hier.
Nein, aber ich verstehe das genau. Also
wir haben dazu auch aus der Community
ja,
eine Rückmeldung.
Eine Rückmeldung.
Von Anonym. Der Schreibstil
Stiel. Der Schreibstil.
Der Schreibstil und die sprachlichen Mittel haben es mir ein bisschen schwer gemacht. Nein. Leute, die Hitze. Der Schreibstil und die sprachlichen Mittel haben es mir ein bisschen schwer gemacht, mich irgendwie verwirrt und daran gehindert, dass es sich für mich flüssig lesen ließ.
Ja. Dazu möchte
Danke
ich aber
für dieses
hinzufügen.
Feedback.
Danke für dieses Feedback. Aber was ich ja auch ganz wichtig finde, wir haben auch zum Schreibstil eine Sprachnachricht bekommen, in der der Schreibstil gelobt wird.
Mhm.
Ne? Und ich liebe es, wenn einfach Bücher unterschiedlich aufgenommen werden.
Ja.
So, großer Fan davon. Ich spiele das einmal ab.
Kein Fan von der Meinung, aber cool, dass es unterschiedlich rezipiert wird.
Melanie schreibt Folgendes. Nein, sagt Folgendes.
Und was uns auch richtig gut gefallen hat, ist der Schreibstil. Also ich fand es wirklich sehr, sehr scharfsinnig erzählt und sehr, einfach vielschichtig und tiefgründig und auch dieser Wechsel der Perspektiven hin und her von 2010, 2020, das hat uns eben auch sehr gut gefallen. Also dass die verschiedenen Perspektiven der Eltern und von ihr, dass es eben ja einfach auf diese hin und her erzählt wird und dass es am Ende auch auch viel aufgeklärt wird, was eben jeder gefühlt hat in der Zeit oder wie jeder dieser Sizilienurlaub oder die Mutter zum Beispiel die ganze Ehe mit dem Vater auch empfunden hat. Das fand ich auch sehr spannend, ja.
Ich muss
ja, disagreeen.
An einer Stelle widersprechen. Mhm. Also ich finde das total legitim, dass man den Stil auch mag.
Total.
Aber sie sagt ja auch, Melanie sagt, dass man die Gefühlslage der Menschen versteht. Und ich verstehe die überhaupt nicht.
Nee, ich verstehe sie auch nicht. Ich finde, die A wird das nicht auserzählt,
mhm.
B beschäftigt sich niemand, also niemand reflektiert wirklich.
Mhm.
Und es gibt ein, und das finde ich wirklich sehr schön, es gibt ein schönes, also die Aufklärung,
mhm.
wenn der Vater Sophia sagt, wie er das Stück fand, das Setting finde ich wahnsinnig filmisch und toll. Er sitzt auf einer Toilette und sie ist im Restaurant und sie FaceTime. Und das finde ich irgendwie mega schön.
Ja.
Das finde ich ganz filmisch, wirklich.
Ja.
Und das ist auch ein berührender Moment.
Ja.
Das ist aber auch der einzig berührende Moment. Da hatte ich mir aufgeschrieben, dass, ja genau, da möchte ich kurz einmal aus dieser Szene, möchte ich kurz einmal zwei kleine Sachen vorlesen, weil der Vater sagt, du stellst mich in die MeToo-Ecke, darf ich überhaupt noch irgendwas sagen?
Mhm. Nein.
Das würde wieder ein großes Fass auföffnen, aber da haben wir wieder diesen Generationskonflikt von mhm. der Generation des Vaters, dieses, darf ich überhaupt noch irgendwas machen? Also mhm. weißer, straighter Cis-Mann.
Ja.
Also ich darf doch jetzt mal einer Frau hinterher pfeifen, ich fand sie doch schön.
Das ist doch ein Kompliment.
Ist doch ein Kompliment. Also, ne, das ist ja der Vater. Und dann sagt er, also ich habe gerade gesagt, ich fand die Szene schön. Die Szene ist nicht schön, weil der Vater irgendwas einsieht. Mhm. Die Szene ist nur schön, weil ich das schön finde, wie das vom Setting her gelöst mhm. wurde. Und weil man natürlich die ganze Zeit darauf wartet, dass die beiden miteinander sprechen.
Mhm.
Ja, da arbeitet er das ganze Buch drauf hin. Dann sagt er aber auch noch, beziehungsweise das ist ja aus seiner Perspektive geschrieben, ne, seine Gedanken sind, hat sie ihn während dieses Gesprächs auch nur einmal gefragt, wie es ihm ging. Sie hat ihm den schlimmsten Tag seines Lebens auf einem beschissenen Pappteller serviert und jetzt muss er sich auch noch dafür entschuldigen. Findest du das richtig, Sophia? Fragt er. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Der hat gar nichts verstanden, der Typ.
Nichts gecheckt.
So, und deswegen hat es mich auch so, deswegen habe ich die Charaktere, ich hatte keinen Zugang zu denen, die haben es so, mir so schwer gemacht.
Es gibt noch so eine Szene, die ich auch so voll, also ich finde, die reiht sich so ein bisschen ein und das ist auch aus seiner Perspektive, also aus der Perspektive des Vaters auf Seite 224. Ich liebe dich, aber inzwischen habe ich Angst vor dir. Ich denke, du hast Unrecht, aber erstmal tut es mir leid. Lass uns das alles vergessen. Sieh, ich liebe dich, aber du bist kein Vorbild mehr für mich. Ich weiß, du denkst, dass ich Unrecht habe, aber das stimmt nicht.
Ja, also das sind wirklich… Also,
und das ist auf Seite 224, ne? Das ist,
du bist
also,
kurz vorm Ende.
Ich bin also, kurz vorm Ende, so das ist wirklich so…
Naja, und na klar, ich meine, die Geschichte muss nicht abgeschlossen sein, ne? Aber man hat ja gar nicht das Gefühl, dass sie auch nur ansatzweise, also wenn das jetzt aufhört und der Vater sagt, lass uns das alles vergessen, also da, also dann gute Nacht.
Ja, was ich aber ganz geil finde, ist, dass das letzte Kapitel oder die letzten Seiten sind aus der Perspektive von Elena, von der Haushälterin.
Mhm.
Und zwar räumt Elena gerade in der Szene dann das Haus auf, nachdem die beiden abgereist sind. Und es gibt diese eine Szene, wo sie denkt, wie faul und unordentlich sie doch waren, dachte Elena. Einen Monat lang hatte sie zugesehen, wie sie im Haus rumhingen, einander vorlasen und sich nie Mühe machten, ihr die Arbeit auch nur ein bisschen zu erleichtern, indem sie zum Beispiel das Waschbecken wischten oder ihre Sachen wegräumten. Und das finde ich irgendwie dann schon wieder ganz geil, dass dann dieses abschließende Urteil über die beiden, dass sie nämlich beide eigentlich so
beide
scheinheilig sind.
Genau, genau.
Dass das dann am Ende aus der Perspektive von der sizilianischen Haushälterin kommt, die ihnen ihren Dreck hinterherräumen muss.
Genau, und das ist nämlich auch dann die Themen, also die Thematik Klassenunterschiede, die
genau.
Johanna ja auch aufbringt, genau
ja,
damit.
Genau.
Also die leben in ihrem kleinen Elfenbeinturm, er als irgendwie anerkannter Schriftsteller, sie als Tochter dieses Schriftstellers und diese riesigen Fußstapfen, die sie treten muss und ja es aber auch nicht besser macht.
Ja.
Und genau, und das Ende dann damit aufhört mit, ich muss ihn hinterherräumen und alles aber machen.
Ja.
Das ist richtig geil.
Das fand ich richtig geil. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall sehr smarte und
genau.
auch kritische, gute Momente in dem Buch, was aber trotzdem nichts daran ändert, dass es wirklich schon auch, obwohl es so dünn ist, ein harter Brocken war.
Es ist ein harter
mich.
Brocken. Ich würde gerne noch von Luisa einmal, das passt auch zum Schreibstil und zu den Charakteren, eine Sprachnachricht abspielen, weil ich die auch irgendwie ganz schön finde.
Das Buch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, aber es hat emotional wenig mit mir gemacht. Ich glaube, durch die eher künstlerische Art des Textes, der ist ja so ein bisschen experimentell strukturiert, mit so wechselnden Perspektiven und fehlenden Anführungszeichen und dann ja auch teilweise Seiten, die irgendwie stilistisch aus dem Rahmen fallen, aus dem, was vorher so beschrieben wurde. Und das alles war super zum Analysieren, aber dadurch hatte ich das Gefühl, dass der Text so hinter einer Glaswand steht und ich den Figuren beim Sachen machen zugucke, anstatt wirklich mittendrin zu sein.
Und das finde ich, fasst das nochmal ganz schön zusammen. Mhm. Also, ne, das, ich finde das Bild, was Luisa kreiert, der Text ist hinter einer Glaswand, finde ich mega schön.
Mhm.
Auch abschließend zu diesem harten Brocken.
Ja.
Es ist diese Glaswand und man kommt nicht durch. Das ist dann auch einfach ein bisschen zu dick und man kann auch nicht drumherum gehen.
Nee.
Es ist einfach, also ja, man kommt nicht an den Text ran.
Nee, voll. Voll. Das ist eine schöne Sprachnachricht. Vielen Dank, Luisa.
Ja, danke dir. Und was Luisa auch noch gesagt hat, und das wäre jetzt ein anderes Thema, was kurz einmal aufgemacht wird, ich checke überhaupt nicht, worum es in diesem Theaterstück geht.
Nee, checkt man nicht.
Also,
ja, also wie gesagt,
es geht
sie soll
nur
ja
um Sex, aber ich verstehe nicht, worum es da geht.
Ja, also angeblich ja ein feministisches Stück über den eigenen Vaterkomplex, keine Ahnung.
Ja.
Ich wollte mich mit dir jetzt einmal den etwas freundlicheren Dingen zuwenden, beziehungsweise am Ende sind die auch nicht so freundlich, weil wir müssen über unsere Dates reden.
Nächste Kategorie, unsere Lieblingskategorie.
Charaktere, die wir daten würden. Yannick.
Cara.
Wen würdest du daten?
Ich wünschte, ich könnte einfach wieder meinen Joker ziehen, aber ich finde es so langweilig, weil ich kann mir vorstellen, dass du auch einfach den Joker ziehen möchtest und dir keine Person zum Daten raussuchen möchtest.
Mhm.
Okay, wir haben gar nicht über Anto geredet übrigens, aber Anto ist auch einfach ein Arschloch.
Anto ist ein Arsch. Also ich meine, das ist schon wieder, liest man ein Buch, wo irgendein Macker die Frau zwingt, ihm einen zu blasen und I don't know.
Nee.
Anto ist wirklich auch total daneben. Und wie die sich dann am Ende auch noch über sie lustig machen. Anto ist, wie gesagt, dieser Neffe von Elena.
Mhm.
Und die beiden, also Sophia und Anto, machen dann einen Ausflug. Und auch die Szene, sie laufen da auf irgendeinen Vulkan, wo es nach Schwefel riecht.
Mhm.
Und ich war so, cute date idea. In Klammern not.
Mhm.
Also ich würde halt irgendwie so auf gar keinen Fall, wenn du mir vorschlagen würdest, steig mit mir auf einen Vulkan, wo du danach 3 Tage nach Schwefel riechst, ich würde sagen, no thank you. Also keine Ahnung. Und dann diese Szene, wo er sie so runterdrückt, dann die Szene, wo er sie zu seiner Tante nach Hause bringt, irgendeine Marienstatue auf die beiden runterguckt und er versucht, sie zum Sex zu drängen, wo sie dann sich rausredet mit, ich habe meine Periode.
Nee. Also
dieser ganze Themenkomplex,
ich meine,
den machen
nimmst,
wir wirklich jetzt nicht
du
mehr
Du nimmst
auf,
ja gerne mal Red Flags, deswegen bin ich ganz froh, dass du Anto nicht daten würdest. Aber ganz kurz nochmal für alle, die neu sind, diese Kategorie Charaktere, die ich daten würde, ist unsere Lieblingskategorie. Wir suchen uns immer einen Charakter aus dem Roman aus, mit dem wir auf ein Date gehen, wow, die Hitze, auf ein Date gehen würden. Und manchmal ist es total funny und ich würde wirklich gerne auf ein Date gehen. Hier müsste ich mir einfach eine Person aus den Fingern ziehen. Ich würde mit Elena auf ein Date gehen.
Mhm. Ja, ich glaube, Elena ist okayes
so,
Date.
Ein Aperitivo mit ihr trinken in Sizilien in der Sonne.
Ich würde mit dem namenlosen Mann an der Gelateria auf ein Date gehen.
Okay, also du hast ja die randomste Person ausgesucht. Also okay, dann nehme ich die Person, die Tickets abreißt im Theater.
Er wird auf Seite 92 beschrieben als groß und gut gekleidet. Ich finde, das sind zwei Attribute, mit denen ich auf jeden Fall auf ein Date gehen kann, weil der Rest, wie gesagt, ist einfach komplett.
Apropos namenslos, ich finde es interessant, das habe ich jetzt bei der Buchbesprechung gar nicht gesagt. Buchbesprechung gar nicht gesagt, dass die Eltern ja keine Namen haben.
Oh ja, aber der, also der Vater ist für mich so ein Paul.
Wirklich?
Ja.
Ein Paul?
Ja.
Achso, er kann ja kein Günther sein.
Ja, nee.
Ist ja Englisch. Mm. Ja, für mich ist das ein englischer Günther und sie ist aber auch so eine Beatrice.
Paul und Beatrice wären doch eigentlich die perfekten Eltern für Sophie.
Und ganz kurz, wir hatten noch eine Nachricht von einer aus unserer Community bekommen, von Lisa. Sie schrieb, weil Runde Brille, diese nervige Frau aus der Pause, mit der er das Gespräch führt, die hat nämlich auch keinen Namen, sondern heißt Runde Brille. Und sie nennt sie Lisa. Nee, warte mal, sie nennt sie Lisa, aber die Nachricht ist von Saskia. So nämlich.
Okay,
Saskia
so nämlich.
Schreibt, sie nennt sie Lisa. Das finde ich irgendwie auch ganz
süß. Finde ich auch süß.
Okay, das waren unsere Dates. Dann kommen wir zum Ranking, oder?
Nein, Yannick.
Was denn?
Wir haben noch das Lieblingszitat, fehlt noch.
Ich habe es schon wieder, wir haben ja schon in der Folge von Anton Weil vergessen, dass wir das Lieblingszitat uns vorlesen. Nee, das muss natürlich kommen. Okay, Cara, was ist dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat ist, lieber blenden wir wahre Schönheit aus, als dass wir uns von ihr überwältigen lassen.
Also, aber in welchem Sinne findest du das toll?
Allgemein, das ist ein toller Satz.
Okay. Hast du dir das einfach so aus den Fingern gesaugt, weil du irgendwas sagen musstest?
Ja.
Okay, Cara. Okay, warte. Mein Lieblingssatz, Sizilien.
Da war noch alles gut.
Ich so, da fahre ich auch gerne hin. Nee,
super,
ich hab,
schön da.
Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, Cara. Ich habe mir wirklich überlegt, was mein Lieblingssatz ist. Aber es ist eine kleine Situation. Deswegen ist es mehr als ein Satz. Aber es ist ein ganz kleiner Absatz. Absatz. Den würde ich kurz einmal
Yannick,
vorlesen.
Bitte. Du hast das Konzept von Lieblingszitat nicht verstanden.
Ich weiß, aber ich finde,
okay,
ich muss es einmal ganz kurz sagen, weil das ist, weil am meisten Spaß hatte ich ja eigentlich, ich habe am Anfang kurz die Mutter erwähnt, bei diesem Gespräch beim Mittagessen mit dieser Mutter, die sich dermaßen betrinkt.
Mhm.
Diese Mutter, die ja nur narzisstisch ist und einfach auch gar nichts verstanden hat von der Welt.
Ja.
So. Und die Tochter sagt, du bist betrunken, ich wollte, dass du mir hilfst, mit diesem schrecklichen Gefühl fertig zu werden. Und dann sagt die Mutter, mir geht's gut.
Weißt du?
Aber das ist doch so, das ist wirklich die Mutter in einem Satz.
Ja, mir geht's gut.
Sie so, ich wollte, dass du mir hilfst. Mir geht's gut. Das ist mein Lieblingszitat.
Ja, cool.
Das finde ich einfach wirklich toll.
Ja, schön.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Ranking.
Ranking.
Ich mache es ein bisschen kurz, weil ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe ja schon gesagt, dass das Buch bei mir nicht sonderlich gut abgeschnitten hat. Es hat tatsächlich von allen Büchern, die wir bisher gelesen haben, das niedrigste Ranking bekommen. Ich gebe dem Buch in der Kategorie 6 emotionale Wirkung eine 1. Das Buch hat am Ende, bekommt es von mir eine 3,7 von 10.
Yannick.
Was denn?
Du hast schlechter gerankt als ich.
Yes! Okay, dass wir das noch erleben. Das hatte ich bisher nur bei Live Runs Let's Talk About Feelings.
Ja, also bei mir bekommt Die Scheinheiligen von Joe Hermia eine 4,8.
Okay, und dazu kommt noch das Ranking von euch. Ihr habt interessanter, also ihr habt besser abgestimmt als wir, aber es ist auch, wenn wir das vergleichen mit den anderen Rankings der vorherigen Bücher unserer Book Club Editions, da sieht man auch, wie ambivalent das alles war. Also auch wie, wir haben auch Nachrichten bekommen, im Sinne von schade, dass das nicht so gut war, das Buch. Wir geben ja immer drei Bücher zur Auswahl, die wir vorher noch nicht gelesen haben. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da frisch in die Sache mit einsteigen und mit euch gemeinsam ein Buch zum ersten Mal lesen. Und wir haben uns, hatten wir auch schon gesagt, ein bisschen mehr erhofft bei diesem Buch.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Die Community hat Die Scheinheiligen mit einer 6,0 bewertet und das gibt eine Gesamtwertung für Die Scheinheiligen von 4,8.
Yes, eine 4,8 für Die Scheinheiligen. In diesem Zuge möchte ich gerne noch etwas anderes kurz erwähnen. Wir haben nämlich beide auch die anderen Bücher der Abstimmung gelesen, weil ja, zur Auswahl standen ja nicht nur Die Scheinheiligen, für das sich entschieden wurde, sondern auch Verlorene Schäfchen von Madeline Cash und Ein unheimlich guter Mensch von Kirsten King.
Leute.
Was sollen wir, und das haben wir bisher noch nie gemacht, weil so, aber wir müssen es einmal ganz kurz erwähnen, wir sind nicht mehr klargekommen auf diese Bücher.
Beide Bücher sind einfach auf ihre eigene Art und Weise so geil.
So geil.
Deswegen an dieser Stelle Leseempfehlung.
Ja,
Verlorene
dolle.
Schäfchen, wie geil ist das? Es ist so eine Familiengeschichte mit Crime-Elementen und Coming-of-Age-Elementen und Delulu-Verhalten, keine Ahnung, alles crazy, offene Ehe.
Alles.
Alles.
Und all diese Themen befinden sich auch in Ein unheimlich guter Mensch. Diese Protagonistin in Ein unheimlich guter Mensch ist die most Delulu-Person ever. Ich schreie, weil es so lustig ist.
Es war so witzig.
Die hat den Schuss wirklich gar nicht gehört.
Null.
Also die ist, es ist wirklich, Leute, es ist, sind so geile Bücher. Ich finde es fast schade, dass es nicht, also nicht fast, ich finde es schade, dass es nicht eines der beiden Bücher geworden ist, aber das wissen wir am Anfang nicht. Aber deswegen können wir euch jetzt bitte mitgeben, dass ihr diese Bücher lest, weil das bringt einfach nur groß Spaß.
Richtig viel Fun. Aber ich muss sagen, Yannick, es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, mit dir über Die Scheinheiligen zu
mir
reden.
Mir auch, Cara.
Und es war überraschend witzig, weil ich bin hier in diese, ich bin in die ganze Nummer ein bisschen grumpy reingegangen, weil ich so, naja, weil ich irgendwie nicht so wusste, wie wird das, wenn wir jetzt über dieses Buch sprechen, dass wir beide irgendwie so ein bisschen schwierig fanden und so. Und am Ende hast du mir auf jeden Fall nochmal viele Aspekte mitgegeben, die ich so nicht gesehen hatte und ich dir wie immer auch.
Okay, kommen wir zum Abschluss unserer Folge. Wir dürfen nämlich wieder entscheiden, welches Buch als nächstes gelesen wird und ich bin davon überzeugt, dass alle drei Bücher toll sind.
Fantastisch sind alle
Nein,
drei.
Wirklich toll. Also, wir haben uns etwas Besonderes überlegt. Diese Folge jetzt kommt ja am 30. Juni raus. Heute ist aber Samstag, der 27. Juni. In der Nacht vom 27. Juni auf den 28. Juni, vor genau 57 Jahren, fanden die Stonewall Riots statt. Im Stonewall Inn in New York kontrollierte die Polizei wieder die Anwesenden und dieses Mal haben sie sich gewehrt und es fand ein Wendepunkt in der LGBTQ+-Bewegung weltweit statt. Und ein Jahr später fand der erste Pride March statt. Und im Kontext dessen haben wir uns entschieden, eine Pride Special Edition stattfinden zu lassen und haben uns drei queere Bücher rausgesucht. Und unsere Wunschvorstellung war es, ein Buch mit einem schwulen Protagonisten, einen mit einer lesbischen Protagonistin und mit einer Transperson auszusuchen. Und das ist uns leider nicht geglückt, weil es hat mehrere Themen. Wir haben kein Buch in der Auswahl mit einer Transperson. Das liegt zu einem daran, dass wir ganz viele Bücher, die wir haben viel recherchiert, ganz viele Bücher, die wir interessant fanden, wurden noch nicht ins Deutsche übersetzt.
Oder waren viel zu lang.
Oder waren zu lang und wir haben ja eine Grenze von so 300 plus minus Seitenbücher. Es gibt ein tolles Buch bei Ullstein, das hat aber 470 Seiten, das ist einfach zu lang. Oder aber wir haben es schon gelesen und wir wollen ja die Bücher nicht vorher lesen. Also ich kann euch an dieser Stelle von Kay Tempest, das ist gerade erschienen beim Surkamp Verlag, Ein Leben lang gesucht, sehr ans Herz legen.
Sehr ans Herz lesen.
Naja, ich durfte auch mit Kay Tempest die Lesung machen in Berlin und das war ein ganz besonderer Abend. Und das wäre ein mega Buch für eine Besprechung, aber wir haben es schon gelesen.
Ja.
Und wir sind ganz doll dankbar, wenn ihr uns Bücher empfehlt mit Trans-Personen in der Hauptrolle. Das fänden wir ganz toll.
Oder Autorinnen.
Oder Autorinnen, genau. Also deswegen haben wir ein Buch mit einem schwulen Protagonisten und zwei mit lesbischen Protagonistinnen. Wir dürfen uns entscheiden zwischen fast Abend, immer noch hell. Das ist der Sensations-Sommerhit aus Dänemark von Linnea Maja Ernst. Sunburn von Chloe Michelle Howard. Das Buch befand sich auf der Shortlist vom British Book Award. Oder Mr. Weniger von Andrew Sean Greer, Pulitzerpreisgewinner, und das schwule Eat, Pray, Love. Drei Bücher, und ich freue mich, alle drei Bücher zu lesen und bin sehr gespannt, für welches Buch ihr euch entscheidet.
Janik.
Cara.
Es ist eindeutig zu Barmy. Habt ihr das Reel gesehen?
Es ist
eindeutig.
Es kommt der Tsubami auf uns.
Der Tsubami ist über uns hinweggerollt. Okay. Deswegen gehen wir jetzt schwimmen.
Ab ins Wasser. Viel Stay Spaß beim Lesen, also viel Spaß beim Hören dieser Folge und viel Spaß beim Lesen und sowieso. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Knutschi.
Knutschi.
Tschüss, tschüss. Tschüss. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Janik Schümann und Cara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.